Entscheidung, die keine Orientierung gibt, die sich nicht festlegt, die sich um Entscheidungen drückt und aus Konflikten rausmogelt, das ist keine.
Unerschrockenheit in unwegsamem Gelände zeichnet meine heutige Gesprächspartnerin aus und ihre Klienten ermuntert sie zu Wachstum und Veränderungsbereitschaft mit der Haltung: Tu etwas, wozu du eigentlich noch nicht bereit bist, denn im schlimmsten Fall lernst du dabei etwas über deine Grenzen. Sie ist seit 1995 als Business Coach unterwegs, eine gebürtige Berlinerin im Ländle. Sie lebt in Stuttgart. Sie versteht sich als eine Art Reiseleiterin durch die Welt der Wirtschaftspsychologie, immer mit Empathie, Nachdenklichkeit, typischem Berliner Humor und auch einer Prise Provokation. Freut euch auf spannende Einblicke und jede Menge Inspiration. Ich freue mich jedenfalls auf ein Gespräch mit meiner sehr lieben Kollegin und Geschäftspartnerin Professor Claudia Schneider. Hallo Claudia.
Hallo Kai, schön, dass ich da sein darf.
Claudia, du hast vor 17 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, deinen sicheren Job bei Mercedes-Benz verlassen, um Reflaktor mit mir zu gründen. Und mich interessiert, was hat dich denn damals innerlich wirklich bewegt, da rauszugehen? Und was war dein innerer Kompass?
Ja, das ist ganz spannend. Es klingt rückwirkend, ist die Sache in einem Satz erzählt. Ja, vor 17 Jahren rausgegangen, bei Mercedes und Reflaktor gegründet. Tatsächlich hat das 2,5 Jahre gedauert. Ja, das waren 2,5 Jahre lang inneres Hin und Her, quälend von du willst jetzt raus, du willst was anderes machen und auf der anderen Seite ganz viele Ängste, oh Gott, wenn das andere nicht erfolgreich wird, ja, weil es stand ja auch einiges auf dem Spiel. Ne? Das war ein sicherer Job, das war eine Karriereperspektive. Ich war gut bezahlt, hatte mein Auto, meine Tankkarte, also den goldenen Käfig sozusagen.
Wie lange warst du da? Wie lange warst
acht
du
Jahre. Acht Jahre. Ja,
in
acht Jahre
Rolle?
Mit zum Schluss in der Teamleitungsfunktion, also als Führungskraft mit Aufstiegsperspektive. Ja, also durchaus war der Weg dort nicht zu Ende. Ja, aber auf der anderen Seite ist eben in diesen 2,5 Jahren in mir immer stärker das Gefühl gewachsen, dass ich gerne wieder auch mal was Eigenständiges machen würde, etwas, was bleibt. Ja, also jemand, der im Konzern arbeitet, der macht, glaube ich, wie ich immer die Erfahrung, dass alles, was dort passiert, sehr kurzzyklig ist. Du schaffst Dinge, die halten vielleicht 1,5 Jahre, dann gibt es den nächsten Vorgesetztenwechsel, dann ist wieder anders. Ja, oder das nächste Sparprogramm und es ist wieder anders. Also ich wollte gerne mal was schaffen, was auch Bestand hat. Das war so eine Motivation. Die andere war, dass ich tatsächlich mit Feuer und Flamme und heißem Herzen Coach, Trainerin und Beraterin bin. Also selber sehr gern an und mit Menschen arbeite. Zum Schluss habe ich im Prinzip als Führungskraft die Möglichkeit gar nicht mehr gehabt. Ich habe zwar mit meinen Leuten gearbeitet, aber die wiederum haben die spannenden Projekte gemacht. Und da wollte ich zurück. Und ich wollte mir eigentlich, ich hatte das Gefühl in mir, dass ich das kann, also dass ich noch mehr kann als das, was zu dem Zeitpunkt von mir gefordert war. Und ich erinnere mich noch an einen Herbsttag, da war meine Tochter war auf der Welt und ich war schwanger mit meinem Sohn und da bin ich durch das Werkstor gegangen in Sindelfingen und habe gedacht, eigentlich gehörst du hier nicht mehr hin und es gibt hier auch nichts mehr für dich zu tun. Und dann gab es einen weiteren wichtigen Moment. Kai, du erinnerst dich, wir haben uns, glaube ich, 2002 kennengelernt, dann eine Weile aus den Augen verloren und dann irgendwie im 2007, Anfang 2007, zufällig wieder getroffen und angefangen zu reden, zu spinnen, anzuschließen. Und da war es da mein Sprungtuch. Ne? Also da war das stattdessen und da war jemand da, wo ich mir vorstellen konnte, mit dem gemeinsam das zu tun. Ja? Aber 2,5 Jahre Leidenszeit.
Und für die, die es noch nicht wissen, du bist ja Organisationspsychologin. Überhaupt hast Psychologie studiert, Schwerpunkt
ja.
Orga?
Ja, genau. Ja. Arbeits- und Organisationspsychologie ist mein Schwerpunkt. Und das ist auch im Prinzip der rote Faden, der sich durch mein ganzes Leben zieht.
Was hat sich denn, wenn du da mal hinschaust, auf die Selbstständigkeit, du hast das dann begonnen, was hat sich denn für dich grundlegend verändert? Also persönlich, aber vielleicht auch im Hinblick auf die Sicht auf Organisationen heute?
Also wenn man auf sich persönlich guckt, dann ist natürlich der Sprung aus einem gepufferten Umfeld wie Mercedes in die Selbstständigkeit, das ist, glaube ich, wie ein Fallschirmsprung. Ja? Also was letztendlich du tatsächlich lernst oder ich gelernt habe, ist dieses Umgehen mit Unsicherheit und dieses Aushalten von Angst. Ja, ich habe letztendlich ganz am Anfang war ich ständig gefordert, mich nicht komplett selber zuzuschütten und auszubeuten aus der Angst zu verhungern. Ja, du schaufelst Aufträge, weil du denkst, es kommt nichts mehr nach. Also da eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln und zu sagen, okay, es vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen vorzusorgen an der einen oder anderen Stelle, ja, so dass man auch Phasen von weniger gut aushalten kann. Aber auch gleichzeitig so eine Gewissheit zu entwickeln, auch wenn es sich jetzt noch nicht abzeichnet, es wird schon was kommen, es wird irgendwie weitergehen. Vielleicht nicht so, wie du es dir jetzt gerade denkst, aber es wird weitergehen. Und zum Weitergehen, glaube ich, was ich ganz gut kann und immer schon konnte, war Gelegenheiten zu erkennen. Gelegenheiten zu erkennen und dann auch danach zu greifen. Und das hat sich glaube ich, durch die Selbstständigkeit noch mal mehr ausgeprägt oder perfektioniert.
Ja. Und jetzt ist das ja nur schon 2 Dekaden her nahezu. Da hat sich möglicherweise ja auch durch deinen Blick heute aus der neuen Rolle auf Organisationen auch noch mal was erweitert. Wie schaust du heute auf Organisationen und die Menschen, die ja ganz viele deiner Klienten kommen ja aus diesen Organisationen?
Ja, also was so ganz oben aufliegt, wenn du die Frage stellst, ist tatsächlich, du musst ja in der Selbstständigkeit, musst du ja permanent für dich selber sorgen, weil es sorgt ja niemand für dich. Du musst für dich sorgen, du musst mit dir haushalten, mit dir umgehen. So, und wenn ich jetzt auf Organisationen gucke, dann bin ich zunehmend erschrocken, wie viel Jammern und Klagen und wie viel Passivität es dort gibt und wie wenig Mut. Ja, also da wird sich beschwert, da wird gewartet, da wird geklagt, da wird gehofft, dass irgendjemand kommt, irgendwer auch immer, und mich erlöst oder dass die da oben eine Direktive vorgeben und entscheiden für mich. Ja, und wenn ich mir das so anhöre, dann sind das häufig so ganz einfache Dinge, wo ich, also ich gebe dir mal ein Beispiel, da erzählt mir jemand, ja, ich habe ein wichtiges Projekt, da ist hohe Management-Attention drauf, ich habe Lieferdruck und mein Kollege liefert mir nicht zu. Ich habe dem schon eine Mail geschrieben, aber der antwortet mir nicht.
Kommt
ja?
Nichts.
So. Kommt nichts, liefert nicht, ich arme Sau. So, ne? Und dann stelle ich die Frage, ja, bist du schon mal vorbeigegangen, hast zum Hörer gerufen, hast du angerufen, hast du irgendwas getan, um deine Sache selber in die Hand zu nehmen und das zu beschleunigen? Ja, nee, weil ich habe Angst oder ja, warum nicht? Ich habe Angst oder keine Ahnung oder oft kommt ja auch, oh, das ist eine gute Frage, ja. Und das ist sowas, wo ich staune und wo ich so das Gefühl habe, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die, wie soll ich sagen, verpassen ihre Gelegenheit, ihr Schicksal zu schmieden. Die definieren Hilflosigkeit, wo gar keine ist. Und die drehen vielleicht auf Kopfkino-Horrorszenarien, die, wenn man genauer hinguckt, und das mache ich im Coaching ja ganz oft, dass ich mir die Horrorszenarien angucke. Ja? Also wenn ich das jetzt mache, dann fliege ich raus. Ja, Moment, dann gucken wir uns mal an, wie lange dauert es denn, bis du wirklich rausfliegst? Wer muss da mitwirken? Und wie könntest du dich dagegen verteidigen? Und dann stellt man plötzlich fest, dass dieses Horrorszenario zu nichts zerbröselt. Ja? So, und da wünsche ich mir ganz oft einfach viel mehr Mut in eigener Sache und mehr Unternehmertun. Einer meiner Standardsätze, wenn ich Führungstrainings mache, ist, es ist niemand anders als ihr selber dafür zuständig, dass ihr arbeitsfähig seid. Niemand sonst. Ja? Macht euch arbeitsfähig. Und wenn ihr feststellt, ihr seid es nicht, dann sorgt dafür, dass ihr es werdet.
Ja. Ja. Wenn du auch da mal hinzugucken in deine Rolle als Coach heute, was ist dir denn im Kern wichtig, wenn du mit Führungskräften als Klienten arbeitest? Was können die bei dir lernen und mitnehmen?
Also das sind so eine Handvoll Punkte vielleicht. Ja, also als allererstes, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es wichtig ist, so ein Bekenntnis zur Rolle und der damit verbundenen Verantwortung zu kriegen. Ja, also wenn man in Führung geht, dann hat man eine Vorbildfunktion. Dann hat man eine Verantwortung übernommen für einen bestimmten Bereich und für Ergebnisse und für eine Organisation. Mit dieser Verantwortung ist verbunden, dass man entscheidet, dass man Konflikte löst, dass man Orientierung gibt. Ja? Führung, die keine Orientierung gibt, die sich nicht festlegt, die sich um Entscheidungen drückt und aus Konflikten rausmogelt, das ist keine. Ja, also diese Führungskräfte haben im Prinzip ihren Job verfehlt und belegen den falschen Platz. Mhm. Und mir fällt halt oft auf, dass viele Klientinnen und Klienten aus gutem Wollen, aus Ehrgeiz, weil sie fachlich gut sind, aus den unterschiedlichsten Gründen in diese Führungsrolle reinschlittern tatsächlich. Aber dass es dieses klare Bekenntnis zur damit verbundenen Verantwortung, ja, ich will das wirklich da vorne dran stehen im Wind, ja, dass es das häufig gar nicht so gegeben hat. Also weder innerlich zu sich selbst noch nach außen. Und das ist so eine Sache, wenn mir das auffällt, woran wir arbeiten. Ja,
ja, ich glaube, die Bewusstheit bei vielen zu dem, was dann folgt, wenn man sagt, ich will Führungskraft werden und ich sage ja zu dem Angebot, was da intern ausgeschrieben wurde oder mein Chef mich bittet, da ist eben die Sorge, wenn man Nein sagt, ist die Karriere beendet. Also sage ich zu etwas ja, was mir in dem Moment, wo ich das ausspreche, nicht bewusst ist, was das heißt. Nämlich genau zweierlei. Ich gehe in eine völlig andere Beziehungsverantwortung und damit in einen gleichzeitigen Abschied von diesen Details und meiner Expertise, die mich vielleicht 10 Jahre lang dahin getragen hat. Es ist ein Teil Abschied vom Fachlichen hin zum Überfachlichen, nämlich zum Führen. Und dieses Bild, ein konkretes Bild von diesem Verantwortungsraum und dem Gestaltungsraum Führung, den haben viele nicht. Und da würde ich auch sagen, da setzen wir ja auch bei Trainings und bei Coachings an, das bewusst zu machen.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Also einer meiner liebsten Sätze ist, Führen ist ein Bühnenjob. Ne? Du bist halt also rund um die Uhr, sind alle Augen auf dich gerichtet. Du kannst nicht einfach mal abschalten oder nichts tun. Und das ist auch so ein Preis. Ne? Und dieser Abschied von der Fachlichkeit. Fachlichkeit ist ja häufig auch das Korsett, ja, was Leute sich erworben haben, was sie stützt. Und wenn du die Fachlichkeit loslässt, dann kommst du, ist ja genau unser Thema heute, ja wieder in die Angst, in die Unsicherheit. Du kommst tatsächlich raus aus deiner Komfortzone. Und letztendlich, viele Führungssituationen fordern dich ja jenseits der Komfortzone. Ja. Irgendwann ist man dann mal ein altes Schlachtross, irgendwann hat man mal ganz viel schon gesehen. Aber letztendlich auch ich, die ich mich so als altes Schlachtross gerne mal bezeichne, werde immer noch überrascht. Auch ich stehe immer noch mit offenem Mund und denke, das kann jetzt nicht sein. Ja? Und dann zu gucken, wie gehe ich damit um? Jenseits der Fachlichkeit. Und dann gibt es halt die Führungsfachlichkeit. Ja? Wie arbeite ich mit Menschen? Und das ist eine andere Form von Profession. Und das ist mir auch ganz wichtig im Coaching deutlich zu machen, dass gesunder Menschenverstand allein, was ja immer so gerne auch bemüht wird, ne? Ich mache das mit dem gesunden Menschenverstand, dass der nett ist, ja? Dass der gesunde Menschenverstand in der Regel aber, dass der Fachbegriff dafür ist Intuition, in Situationen aus der Vergangenheit geprägt worden ist, ja, und je nachdem, wie ähnlich die Situation zur Vergangenheit ist, vor der ich gerade stehe, funktioniert eben Intuition oder geht granatenmäßig in die Hose, ja, gesunder Menschenverstand allein reicht eben nicht, ja, der ist gut, wenn er on top kommt, aber ich brauche Führungsfachlichkeit, ich brauche eine Idee, wie ich Leute zusammenbringe, wie ich Probleme löse, und so weiter, ja, und so fort.
Na, und du sagst, Intuition ist ja vergangenheitsgeprägt. Jetzt ist aber das übergreifende Thema bei Führungskräften, bei uns ja auch, also es ist ja nicht nur bei Menschen jetzt in Organisationen, sondern bei jedem, glaube ich, wer heute in die Zeitung guckt, wer morgens das Radio anmacht, wer sich mit Leuten unterhält, es ist volatil und unsicher überall. Wir haben wirtschaftliche Stagnation, da sind Kriege um uns rum. Also geostrategische Unsicherheit, Klimawandel, Spannungen. Unsicherheit ist das Thema, mit dem bewusst oder unbewusst permanent Menschen jetzt umzugehen haben. Führungskräfte umso mehr. Wie gehst du denn selbst mit Unsicherheit um und was gibst du deinen Klienten, Klientinnen dazu mit?
Also früher war ich eine ganz wilde Listentabellen- und Strukturenmalerin. Also wer mich früher kennt, so auch vom Studium oder so, ja. Also mein Weg, Kontrolle, weil Unsicherheit hat ja was zu tun mit Ohnmacht auch, ja. Also es geht ja im Kern, wenn wir über das Thema reden, geht es ja eigentlich um Ohnmacht, ja. Ich bin ausgeliefert und keiner von uns als Mensch mag das gerne ausgeliefert sein. Deswegen versuchen wir, mit allen möglichen Techniken und Strategien dieser Ohnmacht zu begegnen und uns gaukeln, tatsächlich faktisch oder auch nur fantasiert, wir hätten die Kontrolle. Ja? Und eine Möglichkeit ist, halt Pläne zu machen, Listen zu machen, sehr fleißig, sehr diszipliniert, sehr zäh an den Dingen dran zu bleiben, sich nicht abschütteln zu lassen und so lange eben auf die Dinge hinzuwirken, bis die Welt so ist, wie du sie dir vorstellst. So war ich früher sehr stark, ja. Und das zog sich auch bis in den privaten Bereich. Das ist mittlerweile in Teilen immer noch so. Aber was sehr angenehm ist, ist, dass da so eine Seite dazugekommen ist. Wenn man älter wird, begegnen einem ja auch verschiedene Dinge im Leben, unter anderem auch Krisen. Ja, und dann setzt du dich so ein bisschen auch auseinander mit dem Kern des Menschseins. Ja, und ich arbeite zum Beispiel auch für die Notfallseelsorge. Und durch die Notfallseelsorge siehst du halt, das Leben kann sich in Sekundenbruchteilen ändern. Ja, du hast einen schönen Plan und alles ist anders, als du gedacht hast, weil ein Autounfall oder was auch immer. Ja, so, und dann eine Idee dafür zu kriegen, okay, was kann ich denn eigentlich gestalten und wo muss ich eigentlich auch aushalten lernen, dass ich es nicht gestalten kann? Und das finde ich zum Beispiel für Führungskräfte einen ganz wesentlichen Punkt, zu unterscheiden, wo muss ich aushalten oder wo will ich auch aushalten und wie lange will ich aushalten? Ja, kann ich nicht auch den Kontext wechseln? Und wo kann ich gestalten? Und wenn ich dann aber weiß, wo ich gestalten kann, dann muss ich mir auch klar machen, was kann ich gestalten? Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, können wir nur das Hier und Jetzt gestalten. Ich kann heute gestalten. Heute angesichts dieser Komplexität, die du auch beschrieben hast. Ja.
Ja.
Ich habe irgendwann mal einen Spruch gelesen, der hieß, we meet the bridge when we get there.
Also we cross the bridge if we come to it oder so ähnlich.
Genau, ja. Also wenn wir da hinkommen, dann lösen wir das Problem und nicht vorher. Oder so ein deutsches Sprichwort, was ich mir seither auch immer sage, wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können uns die Gegenwart versauen, indem wir uns über die Zukunft Sorgen machen. Ja?
Schön.
So, und das ist auch so immer in der Zukunft sein, nein, in der Gegenwart sein, im Hier und Jetzt sein, gucken, was erkenne ich, was weiß ich, wie fühlt sich das an, dann den nächsten Schritt machen, dann zu gucken, was passiert und dann entscheiden, in welche Richtung geht es weiter.
Ja.
Ja, und das ist im Prinzip auch das, was ich Führungskräften rate, ja, gestalte, was heute ist. Und jeder Stein, den du heute gestaltest, ist ein Stein auf dem Weg in deine Zukunft. Und alles, was du heute unterlässt, wird es in deiner Zukunft nicht geben. Und das finde ich übrigens auch einen spannenden Punkt, zu lernen, Dinge zu unterlassen. Weil viele machen ja alle möglichen Dinge, um dieser Unsicherheit Herr zu werden und überfordern sich damit und auch andere, ja, und auch einfach mal zu sagen, ich überlege mal, was ich weglassen kann in meinem Leben, um es mir zu erleichtern. Gepäck abwerfen und zu riskieren, leichter unterwegs zu sein, das ist auch ein ganz spannender Punkt, ja. im Coaching.
Das erlebe ich auch, da arbeite ich zum Beispiel gerne mit den transaktionsanalytischen Modellen auch der Antreiber, wo wir häufig, wenn wir die nutzen würden, also ich muss schnell sein, ich muss anderen gefallen, ich muss es anderen recht machen, also diese Themen. Wenn ich das reflektiere, dann wird mir manchmal, oder wird Klienten, wurde mir ja auch in meinen eigenen Coachings, ja auch deutlich, wessen Leben lebe ich ja eigentlich? Lebe ich das meines Vaters, meiner Mutter? Oder das darf ich doch jetzt fallen lassen mit schmalen knapp über 21 Jahre, die wir hier beide sind. Kann ich doch jetzt im vollen Erwachsenenalter so mutig sein und sagen, danke, ich würdige, was es mir gegeben hat. Das war zu seiner Zeit richtig und hat mir geholfen. Aber ich darf jetzt auch selbst entscheiden und einen neuen Ansatz setzen und nicht mehr elterliche Glaubenssätze leben.
Ja, und auch Glaubenssätze, um da anzuschließen, Glaubenssätze des Umfelds, ja. Also wenn ich hier noch eine Stunde länger bleibe, dann wird das Projekt ein Erfolg werden und es wird mir nichts passieren.
Genau.
Ja, es kann sein, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, ne, dass das Projekt ein Erfolg wird, aber es kann auch sein, es passiert mir trotzdem was, ne? Und da genau abzuwägen, und das ist auch eine sehr spannende Diskussion, die ich oft habe mit meinen Coaches, ja, da einen Kompass zu entwickeln, wann ist es gut und was ist zu viel, ja, das rauszuspüren und zu lernen, es gut sein zu lassen und mit diesem bekannten Mut zur Lücke dann auch zu leben.
Ja, das ist ja auch die Idee. Ich glaube, wir können da ein Stück weit ja ein Geheimnis lüften. Wir beide planen ja etwas, was in diese Richtung Unterstützung geben soll. Wir nennen das mal das Stichwort ein Zukunftskräfteprogramm, was jenseits von dem üblichen Trainingsansatz, aber natürlich Aspekte von Trainings benutzt, aber eigentlich ganz anders aufgebaut wird und sowohl inhaltlich als auch von der Art, wie wir es machen. Ich überlasse dir mal ein bisschen was zu erzählen, weil die Idee kam auch von dir auf die Art und Weise, nämlich mal zu schauen, wie Unterrichten und Lernen eigentlich in Zukunft aussehen könnte. Magst du mal ein bisschen was erzählen, was wir im Blick haben?
Also wir haben ja, wenn wir auf Zukunftskräfte gucken, dann geht es ja tatsächlich um Navigieren durch Unsicherheit, durch Turbulenzen, durch Komplexität. Das haben wir ja auch gerade besprochen, ne? Das sind ja die Herausforderungen der Zukunft. Und um das zu schaffen, brauchst du auf der einen Seite, und das hatte ich vorhin schon ja gesagt, führen ist eine Profession, du brauchst bestimmte Inhalte. Ja, da können wir jetzt natürlich mal drauf gucken, was braucht denn so eine Zukunftskraft? Ja, so ein jemand zum Navigieren durch Unsicherheit, was sind so Kernkompetenzen? Und das andere ist, wie lernt man denn, wenn man in Unsicherheit unterwegs ist?
Mit dem ersten Teil an, was brauchen denn Zukunftskräfte? Ein paar Stichworte.
Also wenn wir mal ganz eng am Bild bleiben, und ich finde unsere Bilder immer ganz schön, auch die wir so miteinander entwickeln, wenn wir wirklich sagen, navigieren durch Turbulenzen, ja, dann würde ich sagen, unsere Zukunftskraft muss als allererstes mal frei sein von Seekrankheit. Ja, weil wenn du auf der Brücke stehst, du navigierst durch Turbulenzen und du hängst aber selber über die Reling,
der Reling.
Ja, oder kannst das Steuerrad nicht festhalten, also im übertragenen Sinne, dir tut der Kontext nicht gut oder du bist der Rolle nicht gewachsen, ja, dann bist du mit dir selber beschäftigt, ja, und kannst deine Mannschaft nicht mehr führen. Und von daher denke ich, ein zentraler Aspekt, den so ein Zukunftskräfteprogramm haben muss, ist die permanente Reflexion in Richtung Selbstsorge. Ja, Selbstsorge, aber auch eben Selbstreflexion. Habe ich genug Ressourcen? Wo habe ich meine Grenzen? Wo tanke ich auf? Ja, passen die Rolle und der Kontext zu mir? Was kann ich tun, wenn es nicht passt? Ja, ein wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt, auch nicht so einfach, das ist, wenn man sich das vorstellt, man steht da auf der Brücke und navigiert durch Turbulenzen. Ich brauche Zukunftskräfte, die standhaft sind und lösungsorientiert. Warum? Weil Leader sind halt Orientierungspunkte. Das heißt, auf die schaut man und an denen hält man sich fest. Ja, weil die Unsicherheit erleben ja die anderen auch. Und wenn der Leader zusammenklappt und mit den Zähnen klappert, hoffnungslos wird, dann wird es das Team auch. Ja, so. Mhm. Und deswegen so die Frage, wo ist denn mein Fundament? Wo ist mein Kompass? Was sind meine Werte? Was macht mich standhaft? Ja, und wie gehe ich an Probleme ran? Bin ich eher lösungsorientiert oder eher problemorientiert? Ja, und Achtung, ich finde, was ganz wichtig ist für Zukunftskräfte, ist nicht zu verwechseln, Standhaftigkeit mit Angstfreiheit. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Zukunftskräfte Angst haben. Die dürfen und sollten sie haben, weil nur wer Angst hat, kann sich auch in die Ängste seiner Leute und seiner Organisation reinversetzen. Nur was es braucht, ist halt Kompetenzen im Umgang mit der Angst.
Eigentlich ist es ja auch eine Kompetenz. Also hypnosystemisch gesehen ist Angst ja eines von den Dingen, die uns haben überhaupt überleben lassen in den Zeiten des Säbelzahntigers. Also das ist ja grundsätzlich eine Kompetenz, zu wissen, ohne erst kognitiv, also dem Neokortex, ein paar Minuten Denksportaufgaben zu geben, muss ich ja durchaus schnell reagieren können. Also Angst ist per se nicht schlecht, aber sie ist eben nicht immer alleine, sagen wir mal, ratgebend, und es braucht eine Art zu erkennen, welche Muster sind in mir, wenn ich Angst erlebe, und diesen Mustern dann nicht zu erliegen. Das wäre ja ein Ansatz, wie wir arbeiten würden.
Genau, so würden wir arbeiten, ja, und auch zu gucken, wo die Angst ist, geht's lang, wo der Schmerz ist, geht's lang, ne? Also zu gucken, eher auch ein Teil vom Kompass, ne? Also da reinzubauen. Ne? Wir haben ja vorhin auch über Kompass gesprochen. Ja, gut, und das Dritte, was Zukunftskräfte brauchen, das ist alles, was ich brauche, um ich sag mal, Personal, also mein Lieblingssatz ist immer, Personalressourcen optimal zu orchestrieren. Ja, also wir brauchen keine Leader, die alle Instrumente eines Orchesters spielen, selber, ja, sondern wir brauchen Leader, die Menschen finden, die gut sind in dem, was sie tun, die es dann schaffen, diese Menschen zu Teams zu formen, dafür zu sorgen, dass am Ende eine gute Performance rauskommt. Und am allerliebsten habe ich Führungskräfte, die in der Lage sind, sich auch von ihrer Mannschaft tragen zu lassen. Ja, also dieses Loslassen können, dieses Gönnen können auch. Ne? Ich kann aushalten, dass jemand besser ist als ich in bestimmten Themen. Ich kann vertrauen, dass der oder diejenige eine Frage besser beantwortet als ich und so. Ja, das ist auch sowas, was ich wichtig finde. Also groß zu werden, indem ich meine Mannschaft groß werden lasse.
Jetzt sprachen wir über die Anforderungen an Zukunftskräfte. Was macht denn das aus, was wir uns vorgenommen haben? Ich finde nämlich den Ansatz sehr gut, auf den bin ich durch dich gekommen. Wir kommen ja aus einer Corona-Zeit, wo alles virtualisiert war. Und ich glaube, da ist ja viel entstanden. Und gleichzeitig eine große Sehnsucht auch nach Begegnung, nach Resonanzräumen in der Beziehung, also im Gegenüber, im Face-to-Face, eben nicht nur Zoom-Konferenzen zu machen. Und gleichzeitig ist aber Erfahrungen jetzt mit dem Lernen virtueller Art und sind natürlich auch Generationen mittlerweile unterwegs, also Jüngere als du und ich und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch, die haben schon auch so eine On-Demand-Idee. Die haben nicht Lust, sich 3 Tage einschließen zu lassen und wir stehen an Flipcharts und malen Kreise oder Dreiecke, sondern man kann das ja eigentlich vorlagern. Und ich finde diese Idee gut, Stichwort Flipped Classroom. Kannst du mal ausführen, welche Erfahrungen du damit hast?
Ja, also die Flipped Classroom-Idee ist eine ganz spannende, gehört zur modernen Lehr- und Lernforschung. Also wie du schon gesagt hast, modernes Lernen ist ja im Hier und Jetzt und On Demand. Das heißt, ich habe jetzt eine Frage und ich will jetzt eine Antwort haben. Ja, und nicht erst irgendwann. Ich habe jetzt einen Konflikt und will wissen, wie ich den löse und nicht erst, wenn das Modul Konfliktmanagement drankommt. Ja, das ist so das eine. Und das zweite ist, auch für Lernen und Lehren hat sich herausgestellt, dass wenn ich vorinformierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen habe, also Leute, die sich mit einem Stoff schon mal auseinandergesetzt haben, dann kriege ich eine ganz andere Tiefung in Präsenzbegegnungen und in die Diskussionen rein. Und all das greift dieses Flipped Classroom-Konzept auf oder auch Social Blended Learning. Das bedeutet, wir werden mit unserem Programm unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn mal fragen, was sie gerade beschäftigt und bewegt. Und dann schicken wir sie, gestützt über eine Plattform, schicken wir sie auf eine Lernreise, wo wir praktisch on demand kochen. Und zwar sehr abhängig davon, was diese jeweilige Gruppe für Wünsche geäußert hat. Das kann also sein, die Lernreise einer Gruppe 1 sieht komplett anders aus als die Lernreise einer Gruppe 2. Sehr spannend, ja, in Abhängigkeit vom Bedarf. Ja, und dann schicken wir sie auf, dann bauen wir ihnen die virtuelle Welt, schicken sie dort auf diese Reise, die jeder in seinem eigenen Tempo zu seiner Zeit machen kann. Man ist also nicht an die Gruppe gekettet. Ja, und dann am Ende dieser ersten Reise treffen wir uns in Präsenz. Und dann haben sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Inhalten beschäftigt und wir können in Präsenz dann tiefen, erweitern, üben, ergänzen. Ja.
Also klassische Fallarbeit, kollegiale Beratung,
zum Beispiel
Coaching und so weiter.
Rollenspiele, Übungen, ja, was eben ansteht, auch wieder sehr eng am Bedarf sortiert. Das werden wir also flankieren, auch in der virtuellen Zeit bleiben die Leute nicht alleine, sondern wir werden das Virtuelle auch flankieren. Es wird auch virtuelle Begegnungen mit uns geben, sodass wir also sehr, sehr eng am Puls sind. Und dann auch mitkriegen können, wo gibt es denn gesteigertes Interesse, wo hakt es denn, und das dann in die Präsenzbegegnung mit reinweben. Ja? Ja,
das ist das Moderne daran, ist die Kombination. Und ich glaube, das, was wir anbieten wollen, ist, es ist eben nicht nur, oder soll ja gar nicht intern für ein Unternehmen sein, könnte man auch andenken, sondern die heterogene Zusammensetzung der Gruppe, voneinander und miteinander lernen. Da sitzen Politiker neben Startup-Gründern und Gründerinnen, da sitzen Führungskräfte genauso aus der kommunalen Verwaltung wie aus einem mittelständischen Unternehmen oder Konzern. Und ich glaube, das wird sehr spannend zu sehen, wie die vermeintlich aus anderen Welten, also sie kommen aus anderen Welten, aber in Summe werden die Vergleiche vergleichbare Themen reinbringen und völlig unterschiedliche Perspektiven auf die Fragestellung reinbringen. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert dieser wirklichen Diversität. Da ist es kein Buzzword mehr. Da inszenieren wir Diversität als fruchtbare Lernresonanzraummöglichkeiten.
Ne? Also ich habe da unglaublich Lust drauf und ich finde das wirklich hochfaszinierend, weil wir inszenieren nicht nur Diversität aus meiner Sicht, sondern auch das, also in einer sehr konstruktiven, freudvollen Weise Unsicherheit, weil du und ich, wir wissen eigentlich nicht, welche Themen kommen. Wir wissen auch von Lernreise zu Lernreise nicht, was die Leute beschäftigt. Die werden sich auch untereinander letztendlich triggern, anregen, anstoßen. Ich glaube, was man mitbringen muss, wenn man sich auf uns einlässt, aber das ist ja auch so eine notwendige Essenz für eine Zukunftskraft, finde ich, ist Neugier. Neugier und die Bereitschaft zum Experimentieren, also auch mal was auszuprobieren, rauszubegeben aus der eigenen Bubble und wertschätzend einzulassen auf die Andersartigkeit, vielleicht so. Ja.
Da freue ich mich riesig drauf. Wie gesagt, das war ein erster Ausblick, dass wir sowas planen. Da kommt in den Shownotes noch ein bisschen Hinweis und auch in den nächsten Wochen und Monaten. Wir können uns ja auch vielleicht Ende des Jahres auch nochmal zusammensetzen, wenn wir dann das Ganze ankündigen. Starten übrigens, für die, die jetzt neugierig geworden sind, werden wir erst nächstes Jahr. Also ein bisschen aushalten müsst ihr noch. So, und jetzt sind wir schon etwas so an der halben Stunde und deswegen zum Schluss des Podcasts, wie immer, die ihr mich kennt, lade ich ja meine Gäste ein, in dem Fall die Claudia mal einen Blick in den Bücherschrank zu werfen. Hast du eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja klar, weil Gott sei Dank hast du mich ja darauf vorbereitet, dass du mich das fragen wirst. Deswegen war ich im Bücherschrank heute und habe ein Buch gefunden, das ist von Paul Arden. Und heißt, egal was du denkst, denke das Gegenteil. Und ich lese mal kurz den Klappentext, das sind 3 Sätze und ich finde, die sagen alles, was man sagen muss. Dieses Buch beweist, dass es richtig ist, falsche Entscheidungen zu treffen. Es zeigt, wie riskant es ist, immer auf Nummer sicher zu gehen und warum es oft vernünftig ist, unvernünftig zu sein.
Ein wunderschöner erster Podcast, finde ich. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Hab Dank und dir einen guten Rest der Woche.
Für dich auch, lieber Kai. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Auf Visite mit Professor Dr. Claudia Schneider. Schön, dass ihr dabei wart und danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann.